Diese Folge wird präsentiert von Isadore. Die Tage werden kühler, aber das heißt noch lange nicht, dass man das Rad stehen lassen muss. Mit der neuen Herbst- und Winterkollektion von Isadore seid ihr perfekt für die kälteren Tage gewappnet. Zum Beispiel mit dem Longsleeve Shield Jersey mit zusätzlichem Windschutz an der Front. Oder mit dem stylischen Patchwork Longsleeve Jersey aus Materialresten vergangener Kollektionen. Alle neuen Teile findet ihr auf isadore.com. Den Link gibt es auch in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Faszination Rennrad, dem Podcast des Roadbike-Magazins. Ja, so langsam wird es kälter und ungemütlicher draußen und die Winterzeit ist für uns Rennradfahrer ja immer auch ein bisschen Schrauberzeit, wo man mal sich der großen Projekte annehmen kann, die man über den Sommer nicht geschafft hat. Und das passt perfekt eigentlich für unser heutiges Podcast-Thema. Es geht nämlich um Tuning, aber nicht unbedingt um den Sportauspuff oder Tieferlegen, sondern beim Rennrad-Tuning geht es eigentlich mehr so ja, um Aerodynamik oder Gewicht, Komfort und natürlich auch ein bisschen die Optik. Da müssen wir uns gar nichts vormachen. Und was wir euch heute hoffentlich näher bringen wollen, ist, dass es man teilweise schon mit ja, wenig Geld und auch wenig Aufwand das Fahrerlebnis verbessern kann. Also zumindest
oder nur das Fahrerlebnis
oder nur verändern. Man kann es auf bestimmte Anforderungen anpassen. Es kann auch ja etwa nicht unbedingt angenehmer werden. Ihr habt es schon gehört, dazu bin ich natürlich nicht alleine im Studio, sondern meine Kollegen Moritz.
Servus.
Und Erik sind mit dabei.
Hi, grüßt euch.
Und ich bin der Sebastian. Ja, wir, ich habe gerade schon mal gesagt, so, wir haben uns so ein bisschen vier Tunings-Themen vorgenommen, nämlich Aero-Gewicht, Komfort und Bling-Bling, also die Optik.
Weil das natürlich das Wichtigste ist und ja, deswegen machen wir das auch als Letztes.
Also, und es gehört ja auch bei anderen, es wird auch bei anderen Sachen, also es gehört ja eigentlich auch zu anderen Sachen mit dazu. Also man kann nicht sein Rad irgendwie nur super windschnittig oder super leicht machen und total auf die Optik pfeifen. Das geht natürlich auch nicht. Deswegen muss man das immer mit beachten. Aber fangen wir mal mit vielleicht den harten Fakten an. Also es gibt ja Aero-Rennräder, die meistens schon ja, über den gewissen Aero-Vorteil verfügen sollen. Aber wer jetzt nicht gerade Geld oder Lust auf ein Aero-Rennrad hat, aber trotzdem gerne schnell windschnittig unterwegs wäre, der kann ja auch sein eigenes Rennrad so ein bisschen ja, Aero umbauen. Und da, genau, habt ihr denn da Ideen, was man da, wo man da anfangen könnte denn am besten?
Ja, also ein wichtiger Punkt ist tatsächlich weniger das Fahrrad selbst, aber das Aerodynamik hängt natürlich extrem stark mit dem Menschen zusammen, der drauf sitzt. Von daher, es ist natürlich toll, ein Aero-Rennrad zu haben und diese schnittigen Formen, das ist alles super. Aber wer sich das nicht leisten kann oder will, der muss deswegen nicht verzweifeln, sondern man kann auch mit verschiedenen Maßnahmen richtig, richtig schnell werden. Und das eine ist natürlich eben man selber, die Sitzposition oder das, was man anhat. Aber wir wollen uns natürlich aufs Fahrrad konzentrieren und die Anbauteile. Und ja, da überschneiden sich jetzt ein bisschen das Aero-Tuning und das Optik-Tuning, denn das Erste, was dann ja, natürlich richtig ins Auge sticht, ist der Aero-Laufradsatz, also einfach hohe Felgen montieren.
Und das ist, ja, das ist ein optischer Hingucker, aber das ist auch ein Aerodynamikvorteil, denn das windschnittige Aero-Rennrad mit flachen, irgendwie zwar leichten, aber flachen Laufrädern ist beileibe nicht so schnell wie dasselbe Rad mit den hohen Felgen.
Wir haben das im Windkanal getestet. Wir haben mal verschiedene Messungen durchgeführt mit ganz flachen Felgen, mit mittelhohen Felgen und dann mit richtig krassen Aero-Felgen. Und da liegen schon 10, 12 Watt im Schnitt, also im Mittelwert, gemessen wird da immer in einem anströmenden Winkel der Luft von plus 20 bis minus 20 Grad und der Mittelwert liegt dann da teilweise bei 10, 12 Watt, die man mit richtig aerodynamischen Laufrädern gegenüber halt flachen Felgen sparen kann, aber in der Spitze quasi sind es teilweise halt noch mehr.
Also ich finde sogar, wenn du schon ein Aero-Rennrad hast, also wo die Rahmenform, Sattelstütze, Gabel, das alles schon so aerodynamisch getrimmt ist, dann sehen so richtig niedrige Laufräder auch, da bin ich jetzt schon beim Thema Optik wieder, aber das sieht dann auch echt scheiße aus, auf Deutsch gesagt. Also da sind eigentlich einigermaßen hohe Felgen, würde ich sagen, Pflicht. Also da geht es bei, ich glaube, unter 50 Millimetern Felgenhöhe brauchst du da bei einem Aero-Rennrad gar nicht erst kommen.
Und diese, aber diese, ja, die Aero-Laufräder, die sind ja auch meistens gleich schon eine richtige Stange Geld. Das ist eine richtige Investition. Also.
Ja, es kommt drauf an. Also, es kommt natürlich drauf an, wie du das definierst. Es gibt, also, du kannst da natürlich locker mehrere tausend Euro für ausgeben. Aber es gibt tatsächlich natürlich auch Hersteller und Anbieter, die dann, also, das Entscheidende ist natürlich die Felge, die hochwertige Felgen anbieten, Carbonfelgen. Es muss halt Carbon sein, weil wenn du jetzt halt eine 50 mm Felge aus Aluminium nimmst, dann
kannst du vergessen.
Ja, das ist halt einfach extrem schwer und kannst du auch, weiß ich nicht, die Bleifelge da reinsetzen oder so. Also der Preis kommt natürlich davon, dass es Carbonfelgen sind, aber es gibt eben auch Hersteller, die Carbonfelgen mit eher einfachen Narben oder Speichen verbauen und da gibt es durchaus unter 1000 Euro schon Laufräder, die halt einen relevanten Aero-Vorteil bieten und die entsprechende Optik mitbringen. Aber eben, natürlich, du kannst halt auch, ich weiß nicht, die üblichen Verdächtigen, DT Swiss, ich weiß nicht, Reynolds und wie sie alle heißen, Zip, da kann man natürlich auch schon richtig Asche lassen. Das ist keine Frage. Also deutlich über 1000, teilweise über 2000.
Über 2000, Euro. Ja.
Aber was ich mich da immer frage, ist, je höher, desto besser? Also würde ich sagen, eher nicht, oder? Also irgendwann gibt es doch so ein Limit, wo es dann auch, gerade wenn du bei windigen Bedingungen fährst oder vielleicht auch in den Bergen fährst, wo dann einfach gerade das Vorderrad, wenn es dann zu hoch ist von der Felge, einfach auch schwer zu kontrollieren wird, weil das dann natürlich auch wie ein Segel vom Wind auch mal weggedrückt werden kann. Und wenn du dann irgendwie in die Bremse greifen musst, weil dich irgendwie der Seitenwind erwischt, dann wird es ja auch wieder langsamer. Würdet ihr sagen, da gibt es, oder du, Moritz, sagen, da gibt es so einen Sweet Spot, wo man sagen kann, höher macht dann eigentlich wenig Sinn?
Also ich glaube nicht, dass es den gibt, wo es aus aerodynamischer Sicht keinen Sinn mehr macht, weil die Bahnfahrer sind ja auch oft mit vollverkleideten Laufrädern unterwegs. Genauso beim Zeitfahren hast du hinten oft die Scheibe. Also wenn du eine Vollverkleidung hast, ist es eher aus aerodynamischer Sicht schon das Sinnvollste. Aber es käme jetzt eben keiner auf die Idee, vorne und hinten mit Scheibe zu fahren draußen. Das sieht bricht mit allen Sehgewohnheiten und es ist auch einfach nicht sinnvoll, weil genau wie du sagst, man spürt das natürlich im Handling und wenn vorne der Wind reinbläst, dann ist die 80 mm Felge erheblich anfälliger und instabiler als die 50 mm und die 50 mm sind instabiler als die 25 mm. Von daher, es muss jeder ein Stück weit für sich selbst entscheiden, in welchem Terrain er oder sie fährt. Da ist natürlich die Gewichtsfrage, die du auch gerade schon angesprochen hast. Wenn jetzt jemand in den Alpen wohnt oder so und er fährt wirklich regelmäßig richtig hohe Berge, dann ist das Gewicht natürlich auch eine wichtige Frage, wobei auch in den Alpen oder in den Bergen auch Aero schneller ist. Das sieht man schon auch. Aber es ist natürlich auch eine Frage vom Spaßfaktor und vom Beschleunigen, aber grundsätzlich würde ich sagen, für jetzt Otto-Normalo-Rennradfahrer oder Rennradfahrerin sind so 50 mm so ein guter Sweet Spot, weil du den Begriff gerade gesagt hast, 60 sind auch noch okay, aber alles, was darüber hinausgeht, sind dann eher für die Spezialisten für Zeitfahren.
Es ist auch so, muss ich aus eigener Erfahrung sagen, also die hohen Felgen, was jetzt so, ja, sagen wir 50, 60 Millimeter angeht, was ich schon eher als hoch empfinden würde, die sind teilweise nicht mehr so windanfällig, wie das früher mal der Fall war. Also da hat sich deutlich auch was verändert durch die Felgenform tatsächlich. Früher gab es mehr dieses halt klassische V-Profil, also dass die Felgenform quasi dann so zu den Speichen hin spitz zulief. Und das war wohl für den Seitenwind irgendwie eine noch bessere Angriffsfläche, die jetzt eher bauchigeren Formen. Also habe ich aus eigener Erfahrung, muss ich sagen, es gibt mittlerweile 60 mm Felgen, die fahren sich wie früher so 35er, 40er die sind nicht mehr so Seitenwindanfällig wie früher, aber es stimmt schon. Also wer sagt, ich bin jetzt keine Ahnung, ich bin jetzt vielleicht auch mal, ich fahre zwar nicht viel Berge irgendwie, weil ich im Norden von Deutschland wohne, aber da kommt der Wind dauernd von der Seite und bläst mich weg. Auch dann ist vielleicht nicht unbedingt so eine 60 mm Vorderradfelge die richtige Wahl. Hinten nicht ganz so wild, aber vorne dann vielleicht doch eher auf eine Nummer kleiner gehen.
Eben, da muss halt eben jeder gucken, wo wohne ich, wie fahre ich. Fahre ich tendenziell auch wirklich tatsächlich eher schnell, dann bringt das natürlich auch noch mal ein bisschen mehr. Oder ja, muss man halt schauen. Der Witz bei den Aero-Laufrädern ist halt, dass die diesen Segeleffekt haben, also dass der Wind, der seitlich anströmende Wind, quasi in die Felge so ein bisschen reingreift und dann eben auch zum Vortrieb beiträgt oder halt zumindest den Luftwiderstand weiter reduziert. Und von daher, wer Aerotuning will, kann halt tatsächlich über Aero-Laufräder sehr, sehr viel rausholen. Aber ist natürlich auch nicht der einzige Hebel.
Ich wollte gerade sagen, man kann natürlich auch über die Felgenbreite dann auch sprechen. Also für diejenigen, denen jetzt die ganz hohe Felge vielleicht nichts ist, weil sie in einer sehr windigen Region wohnen oder sich vielleicht da nicht so sicher fühlen, kennt ihr die 105%-Regel? Ich bin auf die kürzlich gestoßen, kannte ich bislang gar nicht. Da gibt es wohl Erkenntnisse aus Windkanälen, dass die Felgenbreite, also die Außenbreite der Felge, mindestens 105% der Reifenbreite entsprechen sollte. Also wenn du einen 25 mm Reifen hast, dann brauchst du eine Felgenaußenbreite von 26,25 mm mindestens, um quasi diesen Übergang vom Reifen zur Felge zu optimieren. Weil wenn du einen sehr breiten Reifen auf einer sehr schmalen Felge hast, sieht es ja, sag ich mal, im Querschnitt wie so ein Omega aus. Und das steht natürlich auch super, super unpraktisch im Wind. Macht wahrscheinlich jetzt nicht so viel wie die 80 mm Felge, aber Kleinvieh macht ja auch
was. Sorgt auch für Verwirbelung. Also das war auch, glaube ich, eine Erkenntnis aus dem Windkanal, die wir selber gemacht haben, dass es halt auch wichtig ist, dass Reifen und Laufrad harmonieren miteinander. Ist natürlich jetzt für als Otto-Normalfahrer, wenn du nicht einfach mal sagst, ja, dann nehme ich halt ein anderes Laufrad. Gut, der Reifen, den kann man schon mal tauschen, aber es lässt sich vielleicht nicht so leicht verifizieren ohne anderen, ohne eigenen Windkanal. Aber es ist vielleicht auch mal gut zu wissen, dass es die Reifenbreite auch zur Felgenbreite passen muss. Idealerweise auch der Reifen an sich, also das bestimmte Modell. Aber mit dieser 105% Faustregel, die Erik gerade erklärt hat, kommt man schon, also da ist man schon auf jeden Fall auf einem guten Weg, sich da nicht unnötige Verwirbelung am Laufrad noch zu machen. Also insofern ein etwas preisgünstigerer Tipp vielleicht als gleich den neuen Laufradsatz ist mal die Reifenbreite vielleicht ein bisschen zu wechseln.
Und wenn wir schon bei preisgünstigen Tipps sind, das war ja das, was ich eingangs auch so ein bisschen erwähnt habe, man selber als Fahrer macht halt einfach den Löwenanteil aus. Wenn man, also man spricht davon, 75% quasi des Luftwiderstandes gehen auf den Fahrer zurück. Wenn man jetzt wirklich Aerotuning betreiben will und schneller werden will, dann kann man auch einfach mal bei Klamotten gucken. Also in was für einem Trikot bin ich gerade unterwegs? Ist es halt das XXL Trikot vom letzten Fahrradurlaub, den wir bei Hürzeler irgendwie da noch bekommen haben? Oder ist es halt irgendwie ein knatschenges Aero-Trikot mit langen Ärmeln noch vielleicht oder zumindest etwas längeren Ärmeln, strömungsgünstigem Material oder gar der Einteiler? Also der holt auch nochmal richtig viel raus. Aero-Helm, da gibt es so ein paar Sachen, wo man mit auch dann im Vergleich zum Aero-Laufrad überschaubaren Investitionen deutlich schneller wird.
Bei dem Trikot ist vielleicht auch noch ganz interessant, was vielleicht auch ein bisschen kontraintuitiv ist, dass das glatteste Trikot nicht unbedingt das schnellste ist. Also ja, eng anliegen muss es, aber die Oberflächenstruktur macht auch was aus. Also vor allem so im Bereich Schultern, Oberarme und dann quasi von Schultern der Übergang zu Rücken. Wenn das Shirt da ein bisschen mehr Struktur hat, dann hilft das der Luft da quasi verwirbelungsfrei drüber zu strömen. Dann gibt es keine Wirbel, die dann quasi einen Sog erzeugen. Und da sind auch nochmal locker irgendwie 3-4 Watt zu sparen. Da gab es auch bei der diesjährigen Eurobike ein Start-up, das quasi Trikots sozusagen nachbearbeitet. Die pressen da so eine Art Waffelstruktur in die Ärmel und Schultern. Und das zieht sich dann relativ glatt beim Anziehen, aber ist dann immer noch vorhanden als leichte Struktur, die dann eben diese, ja, da die Luft besser drüber strömen lässt.
Das war auch bei der Tour de France, ich glaube sogar das Jahr, als in Düsseldorf gestartet wurde, ja, 2017, hatte Team Sky damals sowieso Pads, die man so an den Armen quasi noch darunter gezogen hat, die dann, wenn das Trikot dann drüber war, so eine bestimmte Struktur hervorgerufen haben. Ich kann mich auch entsinnen, dass das Team Lotto Soudal vor, ich glaube 2019, beim Kriterium die Dauphiné sich ein spezielles Gel auf die Beine geschmiert hat, was quasi so kleine Partikel auf der Haut hinterlassen hat, was aerodynamischer so machen sollte.
Carbon-Montagepaste.
Ja, so ungefähr. Und ich glaube, die sind dann sogar Dritte im Mannschaftszeitfahren geworden, was jetzt für das Team ein echt gutes Ergebnis war, weil die eigentlich nicht für Mannschaftszeitfahren bekannt waren. Ich glaube, 2 Tage später hat die UCI veröffentlicht, dass dieses Gel künftig verboten ist. Yes. Und auch bei Olympia dieses Jahr hatten wir ja die Dänen, waren es, glaube ich, der dänische Vierer, die sich quasi Kinesio-Tape vorne mittig aufs Schienbein geklebt haben, weil sie einfach festgestellt haben, das ist schneller. Man sagt ja generell, Stoff ist schneller als Haut. Mhm. Und auch selbst beim Stoff kann man noch extrem optimieren. Und was mir noch immer ein persönliches Anliegen ist, ist, wenn Leute Events fahren, wo man ja, also wo zählt Aerodynamik mehr als bei einem Event? Und sich dann eine Startnummer so völlig abstehend wie ein Segel da auf den Rücken pinnen. Es tut mir dann auch immer fast schon weh, wenn die Leute da irgendwie gefühlt im Renneinteiler kommen und dann aber da hinten so ein Flattermann abstehen haben.
Da gab es auch eine interessante Windkanalstudie, dass die Rückennummer eigentlich am besten funktioniert, wenn man die quasi an der Oberkante flach anpinnt und dann die unteren beiden Ecken so ein bisschen zueinander, dass es dann wie so ein, ja, wie so eine Haifischflosse so ein bisschen hinten hochsteht. Idealerweise an der Stelle vom Rücken, wo es dann quasi, wo der Rücken ins Hinterteil übergeht, also wo es dann wirklich nach unten geht und das steht dann quasi so gerade wie so eine Heckflosse raus. Ein bisschen, also da geht's echt, ich meine, das sind wahrscheinlich dann wirklich einmal aufrichten im Sattel und einen Schluck aus der Trinkflasche nehmen, macht wahrscheinlich diesen Aero-Vorteil oder diese Watt, die man da erspart, die macht man dann in 10 Sekunden aus der Flasche trinken wieder wett. Aber also da gibt es auch Erkenntnisse. Aber ja, idealerweise, wenn man nicht sich verkünsteln will, möglichst flach und flatterfrei ankleben.
Was natürlich fatal ist, wenn man sich diese Haifischflosse aus der Startnummer, aus der Rückenstartnummer quasi bastelt und dann vom Hersteller, also vom Veranstalter gezwungen wird, vorne am Lenker die Lenkerstartnummer zu montieren, die halt einmal komplett im Wind steht. Dieses DIN A4-Blattgröße, die halt am Lenker frontal zu lesen sein muss.
Und nicht geknickt werden darf, weil der Transponder drin ist. Ja.
Genau. Ja, und die Sponsoren draufstehen. Du, das ist bei mir sowieso, da habe ich sowieso immer eine kleine Lenkertasche hängen mittlerweile. Ich als Trendsetter, da habe ich sowieso immer, da ist der Ehrenvorteil, da ist eh alles verloren.
In dem Zuge fällt mir auch noch ein, ich glaube, an der Stelle muss ich die Credits an GCN geben. Die haben das, glaube ich, mal im Windkanal untersucht, dass ein Bierbauch schneller macht, weil es quasi diese Lücke, wenn man von vorne jetzt drauf guckt, diese Frontalfläche zwischen Brust und Beinen halt schließt. Also ja.
Und dazu fällt mir noch ein, wo wir jetzt gerade nochmal über diese kuriosen Windkanaluntersuchungen gehen. Es gab natürlich auch die Untersuchung, wie viel schneller das Beinrasieren macht. Und da war die Erkenntnis, dass da deutlich Watt und Zeit gespart werden. Also Stoff ist zwar schneller als Haut, aber Haut ist immer noch schneller als Haare. Also wer da entsprechend Pelz auf den Beinen hat oder wer sich die 1.000 Euro Aero-Laufräder leistet oder die 2.500, der sollte nicht an dem Einwegrasierer sparen und dann tatsächlich die Beinbehaarung, zumindest wenn es auf die Zeit dann wirklich ankommt, vielleicht dann doch sich von der Beinbehaarung verabschieden.
Wenn wir aber gerade auch nochmal dieses, wie kann ich Aero-Tuning betreiben, ohne viel Geld auszugeben, wenn wir das weiterspinnen, dann ist ja eigentlich die günstigste Variante, an der Sitzposition zu feilen. Also tatsächlich einen anderen Lenker vielleicht, der schmaler ist, zu montieren, Vorbau, der vielleicht ein bisschen nach unten zeigt. Und ja, also ganz verrückt gesprochen, vielleicht einfach lieber Übungen machen, Rückenübungen, Rumpftraining, damit man also an der Beweglichkeit arbeiten, dass man halt eine aerodynamische Sitzposition, zum Beispiel im Unterlenker fahren, auch länger als mal 5 Minuten aushalten kann.
Das ist richtig.
Aber das würde ja Arbeit bedeuten und nicht Geld ausgeben.
Und wir, stimmt, wir reden ja über Tuning. Ja.
Moment, warte mal, jetzt wo du es sagst, verdammt, das ist ja richtig.
Ja, nein, das stimmt schon. Also wir haben ja angefangen mit den Aero-Laufrädern, die echt schon ein deutlicher Invest sind, und dann vielleicht sind wir ein bisschen günstiger in Aero-Trikot und Aero-Helm gegangen, dann ganz günstig nämlich rasieren und ein bisschen halt an der eigenen Beweglichkeit arbeiten. Aber das stimmt schon, diese auch günstigen Sachen, also vor allem an der eigenen Sitzposition zu arbeiten, hat, wenn man jetzt rein quasi die Watt-Ersparnis, die man für das Geld, was man da reinsteckt, erhält, ist da um ein Vielfaches größer. Das heißt nicht, dass man sich nicht irgendwie Aero-Laufräder kaufen sollte oder dürfte oder so, bevor man nicht irgendwie quasi mit einem negativen Steigung im Rücken da auf dem Rad sitzen kann. Jeder so, wie er möchte, und wir haben alle Spaß an neuen und teuren Teilen. Aber ja, wer jetzt wirklich, sagen wir mal, das meiste rausholen will und dazu noch möglichst wenig ausgeben will, der hat schon echt viele Möglichkeiten, indem er ja an der eigenen Sitzposition arbeitet und an den Klamotten. Zum Beispiel, ja, es gibt ja noch andere Sachen, was ich quasi, wenn es um wirklich nur um ein Event, vielleicht ein Zeitfahren sogar oder ein Rennen geht, sparen kann, brauche ich den zweiten Flaschenhalter zum Beispiel, der vor allem, wenn er leer ist, dann auch für Verwirbelung sorgt. Und wenn ich die zweite Flasche nicht brauche, sollte ich vielleicht trotzdem die leere Flasche in den Flaschenhalter machen, in den zweiten, wenn ich ihn nicht abschrauben will, weil Flaschenhalter mit Flasche drin ist in der Regel auch aerodynamischer als Flaschenhalter ohne Flasche drin.
Ja. Ein kleiner Werbeblock vielleicht, wer sich für Aerodynamik jetzt im Detail interessiert, kann mal schauen, die ganzen Ergebnisse von unseren Windkanals, Interview mit den Aerodynamik-Experten von Swisside und so weiter und so fort, findet ihr unter www.roadbike.de/aerodynamik. Und wir haben auch im Podcast schon mal die ein oder andere Folge zu dem Thema gehabt. Vor allen Dingen das Interview mit Swisside-Gründer und Aerodynamik-Experten Jean-Paul Ballard sei hier wärmstens empfohlen, wenn ihr nicht eh schon, was wir natürlich hoffen, Podcast-Hörerinnen und Hörer der ersten Stunde seid. Aber falls das nicht so wäre, dann schaut einfach mal.
Scrollt mal ein bisschen zurück.
Da kann man zu dem Thema auch noch was finden.
Ja, genau. Aber wo wir schon beim Rad sind, also ein Tipp, den ich noch hätte, der auch eigentlich kein Geld kostet oder beziehungsweise man muss es eh regelmäßig machen, wenn man Züge und Zughüllen tauscht, die einfach wirklich so kurz wie möglich zu halten. So, ja, das spart jetzt nicht so viel ein wie so ein Aero-Laufradsatz, der irgendwie 80 mm hoch ist. Aber das bringt halt auch was, ne? Wenn da einfach nicht irgendwie noch 3 Kilometer Kabel irgendwo im Weg rumflattert, sondern wenn das möglichst irgendwie kurz gehalten ist, vielleicht auch irgendwo am Rahmen noch angeklebt oder entsprechend befestigt, muss man natürlich immer aufpassen, es sollte nicht die Funktion beeinträchtigen. Also man sollte den Lenker schon noch komplett einschlagen können, sollte schon noch alles beweglich sein, wo es beweglich sein muss, aber auch da kann man wirklich Watt sparen.
Aber dann gehen wir doch vielleicht mal einen Schritt weiter von dem Aero-Tuning zu unserem zweiten großen Thema, nämlich das Gewichtstuning. Das ist ja mal die Frage an euch, wenn ihr die Wahl habt, Aero oder Gewicht, was würdet ihr machen?
Also ich sag dir, ich fahre einen 8,5 Kilo Aero-Rennrad, also das beantwortet eigentlich schon die Frage.
Bei
also
dir muss es schnell sein.
Bei mir muss es schnell aussehen. Oh ja, okay. Das ist der Knackpunkt. Nee, Gewichtstuning mache ich mir tatsächlich nicht so viele Gedanken drüber. Ich erinnere mich wirklich noch früher, habe ich mal am Anfang meiner Radkarriere gesehen, kam jemand zum Training, das war Mountainbike, der ist so Mountainbike-Marathons gefahren und das war echt so einer mit diesen löchrigen Bremshebeln zum Beispiel. Also der hatte echt seine Teile
ausgebohrt.
Löcher gebohrt. Ja, also der hatte in die Bremshebel Löcher gebohrt. In der Kurbel waren ein paar Löcher drin. Ich glaube, irgendwo hinten, ich glaube, im Schaltwerkskäfig waren Löcher drin. Hier der Hinweis, bitte bohrt keine Löcher in eure Sachen. Also in der Alu-Zeit mag das gegangen sein, war da schon fragwürdig, aber jetzt vor allem, also bitte bohrt eure Sachen nicht kaputt. Aber in Kontakt kommen mit diesem extremen Gewichtstuning. Also nicht nur, ich habe ein leichtes Rad, sondern ich mache das jetzt nochmal leichter. Mhm. Und zum Glück hat es mich nicht angesteckt oder habe ich mir da jetzt nichts abgeguckt. Also ich habe noch nie irgendwas reingebohrt, aber ja, ich bin eher der Typ, also Gewicht sparen kann ich auch an mir erstmal. Dann erst am Rad. Aber es gibt ja ein paar Wege, wie man das Rad leichter machen kann.
Also ich würde tatsächlich sagen, ich würde es so ein bisschen von dem abhängig machen, was ich vorhabe. Also ja, wenn ich jetzt im Flachen fahre, dann würde ich mich auch für die Aerodynamik entscheiden. Wenn ich jetzt in den Bergen im Sinne einer Gesamtrunde fahre, würde ich mich auch für die Aerodynamik entscheiden. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel meine Bestzeit an meinem Hausberg verbessern möchte, wo es mir wirklich, also wo mir die Anfahrt und die Heimfahrt völlig egal sind, es kommt mir wirklich nur auf diesen Aufstieg an, da würde ich dann doch eher aufs Gewicht gehen. Das hat mir ja auch der Versuch gezeigt, den ich ja selber gemacht habe mit am Feldberg in der Ausgabe, ich glaube, es war in der 11 2021, wo ich einfach mal ein aerodynamisches und ein leichtes Rad gegeneinander gefahren bin mit der gleichen Wattzahl und mit dem leichten Rad tatsächlich fast eine halbe Minute schneller war. Also da kam für mich, also ich hätte vorher auch gedacht, das aerodynamische Rad ist auch dort am Berg schneller, aber für mich war da die Erkenntnis, hoppla, Gewicht kann, je nachdem, was ich damit machen will, auch Priorität haben gegenüber der Aerodynamik.
Es gibt ja, das ist ja auch eine Erkenntnis von den Suicide-Experten, es gibt ja diesen Kipppunkt, sage ich mal, ab dem Aerodynamik dann wichtiger ist als Gewicht. Und der liegt bei Profis natürlich relativ, kommt er relativ spät. Also da muss es schon echt steil sein, weil die halt auch am Berg einfach schneller sind. Aber bei Hobbyfahrern kommt er natürlich früher. Und vielleicht ist der Umstand, dass bei dir das leichte Rad schneller war, vielleicht auch einfach ein Zeichen dafür, dass du eine Wurst bist.
Ich bin für Aerodynamik einfach zu langsam. Ich kann es immer auflösen. Also man sagt eigentlich so, beim Hobbyfahrer spricht man bei etwa 4,5% Steigung. Wenn es steiler wird, fängt das Gewicht an, Vorteil zu haben. Und beim Profi geht man so von 7,5% aus. In meinem Fall eher bei 9,5 bis 10.
Ja, okay, aber also trotzdem ist ja so ein leichtes Rennrad, also erstmal ist Rennradfahren und leichte Räder, das ist irgendwie, das passt zusammen, diese mit den, oder das passt, finde ich, selbst in meinem Kopf, wo es mir nicht ganz so wichtig ist, passt das irgendwie mehr zusammen als Aerodynamik, weil das mit der Aerodynamik kam jetzt ja auch erst in den, ja, sagen wir mal, letzten 10, 15 Jahren auf. Davor war das ja wirklich gar kein Thema. Gewicht war schon seit jeher ein Thema und da gab es ja auch wirklich, ja, irgendwie echt spannende und sehr beeindruckende Entwicklung, wie leicht die Räder schon geworden sind. Mittlerweile nicht mehr ganz so leicht, muss man ja fast sagen. Und deswegen ist es ja auch für viele Leute noch ein Thema. Ein Rennrad muss in erster Linie mal leicht sein.
Aber ich finde, das ist eine ganz entscheidende Frage, wie du auch, welche Priorität du einfach setzt. Weil ich finde, du kannst ja auch sagen, ich weiß, dass das Aerodynamische mir mehr bringt, um schneller zu werden. Und ich bin einfach auch messbar schneller. Aber ich entscheide mich bewusst für das Gewicht, weil ich halt zum Beispiel kein Profi bin und es geht mir einfach nur um den Spaß. Und ich will halt einfach dieses Gefühl haben des leichten Fahrrads und ich will halt zum Beispiel beim Beschleunigen oder so des Fahrrads, da ist für mich der Spaßfaktor viel höher, wenn das dann eben leicht ist. Und ob ich dann am Ende von der Runde 30 Sekunden langsamer bin, ist mir völlig Bums.
Genau, oder wenn ich halt auch, wenn ich am Berg quasi mit dem leichten Rad spürbar schneller bin oder spürbar leichter hochkommen und auf dem Rest der Runde aber langsamer bin. Mir ist es wichtiger, dass dieses Bergaufstück einfach so, ja, so explosiv und so lebhaft wie möglich gefahren werden kann, finde ich, ist auch total legitim. Also wie gesagt, also es gibt wirklich immer noch sehr, sehr viele gute Gründe, die für ein leichtes Rad sprechen. Aber jetzt nehmen wir mal an, ich habe nicht ein besonders leichtes Rad, so wie in meinem Fall. Also Aero-Rad mit Alurahmen, das ist einfach nicht leicht. Aber was kann ich denn da machen, um das ein bisschen leichter zu machen?
Ich würde sagen, auch da sind wieder die Laufräder so an erster Stelle. Also je nachdem, was du jetzt schon für Laufräder drin hast. Ein Laufrad ist halt immer relativ leicht getauscht. Also es ist zwar teuer in der Anschaffung, aber relativ leicht im Austausch. Als wenn du jetzt sagst, ich mache mir da jetzt ein 10 Gramm leichten Carbonlenker ran, weil da musst du halt die ganze Schaltung einmal neu verkabeln. Das ist halt deutlich aufwendiger.
Ein anderer Aspekt wäre, kleines Detail, aber wir reden ja tatsächlich über das Tuning, wären die Schläuche. Also wenn du einen 120 Gramm dicken Butylschlauch in deinen Reifen drin hast, dann ist das was anderes, als wenn du einen 40 Gramm TPU-Schlauch, also ist ja dieses neue plastikähnliche Material, da spart man halt pro Reifen oder pro Laufrad dann doch eine ganze Menge und an einer entscheidenden Stelle, nämlich außen, wo auch die rotierende Masse natürlich einen gewissen Einfluss hat. Und da hat man eben nicht nur das Gewichtstuning, dass das Fahrrad dann auf der Waage leichter geworden ist, sondern eben auch im Fahreindruck. Das heißt, heißer Tipp, sind teuer diese Schläuche im Vergleich zu Butylschläuchen. Also wir reden da von 25 bis 30 Euro. Aber ja, die machen halt schon Spaß. Und auch da, wenn wir gerade eben schon beim Werbeblock waren, noch kurz der Hinweis, in der aktuellen Roadbike-Ausgabe haben wir mal einen Systemvergleich gemacht und haben Tubeless gegen TPU-Schläuche, normale Butylschläuche, dünne Butylschläuche und Latex antreten lassen und wirklich mal geguckt, was ist denn jetzt eigentlich in den verschiedenen Kategorien, also Pannenschutz, Rollwiderstand, Gewicht, Montage und so weiter. Welches System ist da das schnellste?
Aber du hast gerade gesagt, 25, 30 Euro, versuch mal für das Geld 160 Gramm, also 80 pro Reifen, versuch das mal mit Laufrädern zu sparen. Das geht ja gar nicht. Also nicht, wenn man das in Relation Geld, setzt, ist das immer noch ein echt gutes Upgrade.
Ja. Und die Schläuche, das wird, das haben wir ja auch, die sind auch sehr funktional. Die sind gegen Durchstich sind die wirklich sehr haltbar. Also es ist jetzt nicht irgendwie so ein sehr empfindliches, super leicht Teil, was quasi das Gewicht dadurch bringt, dass es einfach sehr fragil ist. So wie das ja früher manchmal mal mit den leichten Butylschläuchen oder den Latexschläuchen, die wirklich sehr empfindlich waren, sondern die Schläuche, die sind echt robust und sind alltagstauglich. Das ist ja auch, man möchte ja das Rad so tunen, dass man quasi nicht nur das eine Bergrennen im Jahr fährt, sondern möglichst auch die ganze Zeit.
Moritz, du hast gerade noch einen anderen Punkt angesprochen, Tubeless. Da würde ich auch sagen, Dichtmilchmenge kannst du auch viel mit dem Gewicht machen. Also das ist ja immer so ein bisschen herstellerabhängig, was da empfohlen wird. Manche sagen ja, beim Rennradreifen reichen 30 Milliliter, manche sagen, es müssen irgendwie 60 sein, manche sagen 90. Das ist natürlich dann auch fast die gleiche Zahl in Gramm, die dann pro Reifen dazukommt. Also da kannst du halt auch, natürlich sollte man jetzt nicht nur 2 Milliliter da reinkippen, weil dann dichtet da halt auch nichts im Ernstfall. Aber da kann man sich vielleicht auch nochmal entsprechend orientieren.
Aber ist auch wieder eine Abwägung. Also gebe ich den potenziellen Pannenschutz von der Dichtmilch ein bisschen auf, dafür, dass ich leichteres Gewicht habe, dann stehe ich halt im schlimmsten Fall da mit einem Platten, der nicht von der Dichtmilch abgedichtet wurde, sondern den ich irgendwie anders abdichten muss. Oder das ist ja wie, nehme ich einen Reifen mit etwas mehr Pannenschutz oder nehme ich den Wettkampfreifen? Weil bei den Reifen an sich, wo wir gerade bei dem Thema sind, kann man ja auch nochmal Gewicht sparen. Und die leichter sind, sind eben in der Regel immer die etwas pannenanfälliger sind. Also klar, da muss man wirklich wissen, was man machen will. Ich habe schon teilweise, bin schon Wettkämpfe auf quasi extra haltbaren Reifen gefahren, von denen ich wusste, sie sind schwer. Aber ich habe halt gedacht, okay, wenn ich da jetzt einen Platten habe und einen Schlauch wechseln muss, verliere ich so viel mehr Zeit, als ich durch den schweren Reifen verliere. Da war es mir halt dann insofern wichtig zu sagen, nee, ich gehe auf Nummer sicher. Aber ja, so mit der Einstellung kommt man halt nicht zu dem leichtesten Rad, das ist mir auch klar.
Was sagt ihr so zu Komponententausch, also Sattel, Stütze, Lenker, Sattel selbst, Vorbau?
Also, kann helfen, es kommt echt ein bisschen auf die Teile an auch. Also es gibt so Teile, so war es zumindest meine Erfahrung immer am Vorbau zum Beispiel. Vor allem, wenn ich jetzt sage, ich habe einen Alu-Vorbau, und tausche auf Carbon, weil Carbon ist ja leichter. Beim Vorbau trifft es eigentlich so gut wie, ja, oder da spart man wirklich sehr wenig im Vergleich, weil die Carbon-Vorbauten auch so stabil sein müssen eben, dass sie den Kräften, die da wirken, standhalten. Und da ist Alu einfach, da brauchst du weniger Material, ist auch schon relativ leicht und da sparst du dann mit einem Carbon-Vorbau wirklich sehr, sehr, sehr wenig und hast aber einfach ein relativ teures Teil. Mhm. Also da lohnt sich für mich der Tausch nicht so. Beim Lenker, wo mehr Material eingesetzt wird, schon ein bisschen eher.
Mhm. Ich hatte mal die Chance, von einem Freund von mir so einen richtigen Carbon-Sattel zu fahren. Also der hatte wirklich gar kein Polster. Das war eine reine Carbon-Schale. Der wog, glaube ich, keine 60 Gramm. Mhm. Da habe ich also locker 150 Gramm am Rad gespart. Aber ich bin damit überhaupt nicht klargekommen. Also ich habe mir den drauf gemacht und habe gedacht, na gut, fährst halt mal so eine 70-Kilometer-Runde. Ich hatte halt so höllische Rückenschmerzen. Und bei meinem Kumpel ist aber so, der kann da halt super easy drauf fahren. Also wenn man so Richtung Vollcarbon-Sattel geht ohne Polster, da muss man wirklich genau wissen, dass der Sattel zu einem passt. Also Sattel ist ja eh immer so eine ganz individuelle Geschichte. Da gibt es ja von außen kein richtig und kein falsch. Das muss halt einfach zu einem passen. Aber beim Carbon-Sattel muss es noch dreimal zu dir passen.
Mhm. Also aber da bin ich ein bisschen gespalten. Teuer. Also wenn du da teuer, wieder diese Gramm, wie sagt man, Gramm Euro-Verhältnis ist da natürlich auch schwer. Ja, also was wir eben schon mal angedeutet haben, ist natürlich auch nicht nur das Gewicht am Fahrrad oder der Teile selber, sondern auch dessen, was man ans Fahrrad dranhängt. Ich denke da jetzt zum Beispiel an die Satteltasche oder die Trinkflasche. Wir hatten es gerade eben bei dem Bergauffahren, wenn ich weiß, es geht nur bergauf und ich will auf nur diesem Stück eine besondere Zeit rausfahren, dann ist ja der Tipp vielleicht auch einfach nur mit einer Trinkflasche da hochzufahren. Und lieber oben den Brunnen zu suchen und wieder aufzufüllen, als halt eine 750 Milliliter Flasche gefüllt in den Flaschenhalter zu packen und oben auch voll damit anzukommen.
Ja. Und genauso ist es auch, brauche ich denn immer das Mini-Tool mit Kettennieter oder überhaupt das komplette Mini-Tool? Ja, so eine Panne kann halt immer passieren, ist auch klar. Kann man nicht ausschließen, aber wenn ich zum Beispiel weiß, ich habe meine Sattelklemme festgeschraubt und im Moment knackt auch nichts und ich habe alles nochmal nachgezogen, dann ist es ja, also ich habe mein Mini-Tool auch eigentlich bei jeder Tour dabei und ich brauche es, naja, bei jeder 15. oder 20. Also ich brauche es einfach nicht oft. Das ist wirklich nur so ein Sicherheitsding. Und wenn ich da halt mal zumindest für einen bestimmten Tag oder einen bestimmten Zweck das dann halt mal weglasse, das ist vielleicht ein Risiko, was man eingehen kann.
Das ist dann aber dieses Regenschirmprinzip. An dem Tag, wo du es weglässt, brauchst du es.
Das ist wahrscheinlich der Fall, ja. Das ist,
also ich würde da wahrscheinlich eher so auf die Frage gehen, also Multitools werden ja gerne beworben mit irgendwie, haben 80 verschiedene Funktionen und irgendwie Bits für alle möglichen Schrauben, wo man sich dann vielleicht fragen muss oder vielleicht sich sein Rad mal angucken sollte. Hat mein Fahrrad das überhaupt? Oder kann ich vielleicht auch ein kleineres Multitool nehmen, was nur 20 Funktionen hat, was aber auch 20 Gramm leichter ist und völlig ausreicht für meine Zwecke?
Kann ich überhaupt eine Kette nieten? Oder wenn die Kette gerissen ist, muss ich mich dann eh abholen lassen, weil ich nicht weiß, wie ich den Kettennieter bediene. Jetzt mal ganz salopp gesagt. Und ich meine, wenn wir schon bei den Sachen sind, die man am Rad weglassen kann, es gibt ja vielleicht auch ein paar Sachen, die man an sich selber weglassen kann. Also im Sinne von ein paar Kilo, die man zu Hause lassen kann.
Das niemals. Beste Gewichtstuning startet auch bei einem selbst. Ja.
Wird nichts Neues sein und ja, das ist dann vielleicht sogar ein anderes Thema, weil es geht ja um Rennradtuning und nicht um Rennradfahrer und Fahrerinnen-Tuning. Da machen wir vielleicht mal einen eigenen Ernährungspodcast zu, aber ja, es ist wie beim Luftwiderstand, das meiste Gewicht macht der Fahrer aus. Wobei ich dann auch sagen muss, ich habe schon auch die Erfahrung gemacht, dass irgendwie gefühlt, ich wiege mich relativ häufig und da sind schon so Schwankungen von so 500 Gramm bis mal einem Kilo auch innerhalb von 1 bis 2 Wochen dabei, wo es hoch und runter geht. Das merke ich nicht so richtig. Aber an einem Fahrrad, wenn ich da von einem 8,6 auf ein 7,8 Rad wechsle, das merke ich sofort. Also spürbar, muss ich sagen, vielleicht bin ich da nicht unbedingt schneller, aber es fühlt sich auf jeden Fall anders an und insofern
im Kopf macht bin ich auch legitim.
Ja, ich finde es auch legitim zu sagen, auch wer 10 Kilo zu viel hat, darf sich über das Gewicht seines Rennrads Gedanken machen. Weil das liest man dann auch immer wieder so in so Foren, wenn Leute fragen so, ja, wo kann ich noch Gewicht sparen? Und die Leute dann nach dem eigenen Gewicht, nach dem das Fragenden fragen, wo ich sage, ja, das hat eigentlich damit nichts zu tun, sondern auch wer schwer ist, darf ein leichtes Rennrad fahren.
Ich hatte doch vorhin schon mal diese Anekdote erzählt mit dem Bierbauch, dass der schneller macht. Und auf die Frage, ob mir Gewicht oder Aerodynamik wichtiger sei, würde ich in diesem Fall mich doch für die Aerodynamik entscheiden wollen.
Also die muss einfach dann da sagen sein. Wir, alles mega aerodynamisch und mega leicht und mega Plauze. Das ist quasi das optimale Setup.
Das ist quasi also das rundum sorglos, ich fahre schnell Paket.
Ja.
Und wir Wo können wir schon sagen, sorglos. Wir arbeiten alle hart dran, vor allem an der Plauze.
Wo wir schon gerade bei rundum sorglos sind und gemütliche Bierplauze, können wir ja auch mal über das Komfort-Tuning reden, weil das ist jetzt nicht so, ich setze mich auf die Couch-Komfort, sondern ja, wir wissen ja, oder wir haben das festgestellt, Komfort macht auch schneller. Also es ist jetzt nicht nur eine Frage der Gemütlichkeit, denn ja, es leuchtet eigentlich ein, wer irgendwie unbequem auf dem Rad sitzt und die Position nicht so halten kann, der kann auch nicht so viel Kraft aufs Pedal bringen. Und deswegen gehört der Komfort auch schon zu einem ja, leistungssteigernden Tuning, würde ich sagen.
Ja, auf jeden Fall. Und da kann man ja eben auch durch den Kern des Tunings halt irgendwelche Teile austauschen. Ein eher hartes Rennrad auch jetzt vielleicht nicht zur Sänfte umbauen, aber doch ein bisschen nachgiebiger machen. Und der erste Schritt oder der wichtigste Schritt ist da eigentlich immer, wenn man jetzt noch eine Alu-Sattelstütze zum Beispiel hat, auf eine dünne Carbon-Stütze zu setzen, weil einfach das Carbon dann doch nochmal besser federt. Und das Gute ist, wenn man jetzt zum Beispiel auch noch einen alten Rahmen hat oder so und da ist eine 31,8 mm Aluminiumstütze drin, da kann man tatsächlich auch durch so Inserts, die man in den Rahmen rein, so eine kleine Hülsen in den Rahmen reinsetzen, auf eine 27,2 mm Carbonstütze gehen. Und das ist schon ein deutlich spürbarer Unterschied.
Und es ist auch erstaunlich preiswert, in Anführungszeichen. Also da gibt es so unter 100 Euro gibt es da auch schon Stützen oder um 100 Euro gibt es Carbonstützen, die wirklich deutlich, also spürbar mehr Komfort bringen. Und es ist auch nicht so, als würde man dann hinten so auf dem Wippstuhl sitzen oder so, als würde man hinten mit dem Stuhl kippeln. Es gibt ja bestimmte Stützen, da gibt es so ein Blattfedermodell, wo das vielleicht mal auftreten kann, dass man so ein bisschen wippt beim festen Treten. Aber in der Regel, ja, die fängt Vibrationen und auch mal etwas härtere Schläge ab, so eine gute Carbonstütze. Und das ist ja ein deutlicher Zugewinn an Komfort, kann ich aus eigener Erfahrung sagen.
Und dann ist ein Tipp tatsächlich auch nochmal, wir sagen es jedes Mal, aber es stimmt auch, also auch bei den Laufrädern kann man wieder was rausholen in puncto Komfort. Zum Beispiel gibt es spezielle Endurance-Laufräder, die zum Beispiel mit breiteren Felgen kommen, damit man auch breitere Reifen montieren kann, weil gerade auch der Reifen natürlich, ein breiterer Reifen mit geringerem Luftdruck, dämpft einfach nochmal viel mehr als eben der schmale Reifen, der voll aufgepumpt ist. Und was ich sehr beeindruckend finde, es gibt eben auch Laufräder, die speziell auf Komfort ausgerichtet sind. Also die sind dann eher mit der flachen Felge in der Regel und mit einem gewissen, viele Speichen, die vielleicht dafür eben nicht so ganz auf allerletzte Steifigkeit, radiale Steifigkeit eben zentriert sind. Und ich habe jetzt gerade einen Laufradsatz von Eriks. Das ist ein Gravel-Laufradsatz von Eriks mit 30 mm Felge. Das ist eine ganz spezielle Carbonfelge, wenn man die quasi uneingespeicht auf den Boden stellt und dann so ein bisschen von oben drückt, dann geht die quasi schon ins Oval. Das ist, ich hätte das nicht für möglich gehalten, aber ich fahre die und auf Gravel und man kann die natürlich auch dann mit einer Straßenbereifung fahren. Es fühlt sich einfach unglaublich smooth an irgendwo. Also total federt, total angenehm. Also wer wirklich Wert legt auf komfortables Fahrgefühl, kann eben auch über Laufräder und Reifen nochmal richtig was rausholen.
Bei Reifen, also die Reifenbreite, muss ich sagen, das ist für mich schon so, auch wo ich versuche in meinem privaten Umfeld die Leute so ein bisschen Überzeugungsarbeit zu leisten, weil Rennradfahrer sind ja schon eher so ein Völkchen, die passen sich nicht unbedingt immer so schnell an Veränderungen an. Ist ja auch manchmal gut, weil es gab auch schon ganz schön viel Quatsch, muss man ja auch sagen. Aber bei den breiten Reifen, die haben mich sehr abgeholt. Ich habe jetzt direkt auch wieder ich hatte den direkten Vergleich gerade, weil ich von 28 mm Reifen kurz auf 25 umgestiegen bin bei einem anderen Rad. Und ich fand, das war ein extremer Unterschied, weil die 28er Reifen auch auf breiteren Felgen waren, dann quasi gemessen sind die fast 31 mm breit. Das ist natürlich vielleicht auch ein bisschen ungewohnter Look für einige. Und ich fahre sie mit sehr wenig Luftdruck. Und dann umzusteigen auf 25 mm Reifen auf normal breiten Felgen mit mehr Luftdruck, also gleich drei Faktoren, die das wieder härter machen. Da denke ich, ich fahre vorne auf dem Vollgummireifen, so hart ist das. Und es war wahrscheinlich schon immer noch komfortabel im Vergleich mit dem, was ich vor 5 Jahren irgendwie hatte. Aber ja, da also schon auch so ein, keine Ahnung, ein halbes Bar weniger, womit man sich nicht sofort dann den Durchschlag holt oder wo der Reifen dann von der Felge springt in der Kurve, weil es wenig Luftdruck ist, schon mit so einer kleinen Veränderung kann man an Komfort unheimlich viel rausholen, ohne dass man jetzt unheimlich viel an Widerstand dazu gewinnt. Das ist natürlich auch ein Knackpunkt, weil
ich hätte auch noch einen Komfortaspekt und das wäre die Übersetzung. Also macht jetzt zwar das Fahrgefühl an sich erstmal nicht anders, aber gerade wenn man in den Bergen unterwegs ist, ich glaube, da kennt es jeder von uns, wenn du einfach viel zu dicke Gänge gekettet hast oder deine leichten Gänge einfach viel zu schwer für dich sind, dann hast du einfach kein komfortables Erlebnis. Wenn du damit, weiß ich nicht, 40, 50 Umdrehungen irgendwie den Mortirolo hochwirken musst. Also auch da, wenn mich Leute fragen, welche Übersetzung sie in den Bergen fahren sollen, dann sage ich immer, nimm die leichteste, die du in dein Rad reinkriegst. Also vorne 34er Kettenblatt ist eigentlich fast Standard in den Bergen, fahren ja auch die Profis mittlerweile ganz, ganz oft. Und hinten würde ich immer gucken, Kassette so groß, wie es eigentlich nur geht. Weil im besten Fall brauchst du es nicht, dann kannst du dir immer noch auf die Brust trommeln und sagen, ach guck mal, ich bin ja ein richtiger Bergfahrer, ich habe den kleinen Gang gar nicht gebraucht.
Ich bin heute irgendwie der Mann für den Werbeblock, aber wir haben just diese Woche einen Artikel online gestellt, der sich genau um das Thema dreht. Also wie finde ich eigentlich meinen richtigen Gang, mit dem ich am Berg fahren kann und was für eine Trittfrequenz ist eigentlich sinnvoll? Und das findet ihr unter www.roadbike.de/kadenz. Weil das ist auch einfach ein Punkt, dass die Leute oftmals, ob das falscher Stolz ist oder was weiß ich, einfach zu dicke Gänge treten. Und gerade am Berg ist es dann halt einfach genau wie du sagst, es ist nicht effizient. Man kriegt vielleicht die Runde nicht ganz so mit Würde zu Ende gefahren oder kommt nicht so würdevoll oben am Berg an, wie man sich das wünscht. Und das ist dann natürlich auch ein Komfortthema. Wie ich mich bei dem Erlebnis Rennrad, was ja vor allen Dingen auch Spaß machen soll, wie ich mich dabei fühle. Und von daher, ja, Mut zu großen Kettenblättern, Mut zu kleinen Gängen und zu hoher Trittfrequenz.
Andersrum, kleine Kettenblätter, große Gänge.
große Ritzel.
Kleine Kettenblätter,
Mailand große Ritzel. Oder Madrid, Mensch, Hauptsache Italien.
Aber das ist auch mit diesem Fachjargon, das versteht ja keine Sau, ey.
Also, leichte Gänge, hohe Frequenz und wenn irgendwer sagt, ach, was hast du denn da für einen Pizzateller hinten am Fahrrad montiert, dann kann einem dann das auch einfach
an der nächsten 8% Steigung stehen lassen. Genau. Ja, dann einfach wegfahren, weil man eben noch Gänge übrig hat.
Grußlos.
Noch eine ganz einfache Sache auch, die für mehr Komfort sorgt, ist, finde ich, ein dickeres oder ein ordentliches Lenkerband. Es ist auch, finde ich, so eine Entwicklung, die so, ja, auch in den letzten Jahren ein bisschen mehr aufkam, weil früher war das immer hier 2 mm maximal irgendwie möglichst dünn, möglichst nah, möglichst gutes Griffgefühl oder so. Das ist jetzt auch, hat sich ein bisschen wieder geändert. Also mittlerweile gibt es echt Lenkerband, was einfach super so Vibrationen auch absorbiert. Und ich meine, Erik hat die Klassiker-Erfahrung gemacht, Paris-Roubaix und bei einem Selbstversuch dort lang zu fahren und weiß, wie die Handgelenke und die Hände leiden können und was da ein ordentliches Lenkerband ausmachen kann.
Ich habe da sogar das erste Mal seit, weiß ich nicht, 7 oder 8 Jahren wieder Handschuhe getragen. Also ich bin sonst jemand, der, also ja, im Winter fahre ich mit Handschuhen natürlich, aber jetzt im Sommer bin ich einer, der ohne Handschuhe fährt, habe ich da tatsächlich mal wieder angezogen. Also doppeltes Lenkerband, da gibt ja auch so kleine Gelpads, die man dann irgendwie am Oberlenker drunter kleben kann oder wenn man es jetzt irgendwie ganz kostengünstig machen will, kann man auch einfach einen alten Schlauch quasi unter das Lenkerband wickeln. Also da gibt es viele Möglichkeiten, um sich da ein bisschen Komfort zu verschaffen.
Ich dachte schon, du wolltest sagen, da habe ich jetzt zum ersten Mal seit 7 oder 8 Jahren wieder das Lenkerband neu gewickelt.
Dachte ich auch, kommt
jetzt. Das muss ich danach, das muss ich danach machen, das ist tatsächlich verrutscht an dem Tag, weil da einfach der Lenker entstopfen ist, ist weggeflogen irgendwann und dann hat sich's abgewickelt und ja, musste ich quasi einmal neu wickeln.
Was ich ganz praktisch finde, sind diese Lenkerbänder. Ich mag dieses Kork-Lenkerband, das mag ich irgendwie nicht mehr so. Aber auch wenn man da dann diese Gel-Einlagen oder so drunter machen kann, das funktioniert zwar, aber ich persönlich finde halt dieses gummiähnliche Lenkerband, was es jetzt seit einigen Jahren gibt, zum Beispiel von Lizard Skins, also das finde ich richtig super, solche Sachen. Weil das dämpft einfach, man hat einen tollen Grip, aber doch auch, man rutscht da nicht am Lenker rum und
funktioniert
die
einfach.
Die Sachen machen Spaß.
Ein kleiner Tuning-Punkt, der ja ist der geht, da geht's schon ins nicht esoterische, aber schon in die Marginal Gains, wie man so schön sagt bei den Profi, ist dieses, ja, könnte man zusammenfassen unter Widerstandstuning. Also die Kraft, die man oben ins Pedal reinsteckt, die kommt ja nicht unbedingt unten an der Straße an, weil da geht durch die Kettenreibung was verloren, die Kette läuft da um Lenkröllchen und umschlingt das hinten die Kassette möglichst eng und so, und das kostet alles, da geht Energie ins System und nicht auf die Straße, und das, ja, kostet auch Watt, die man vorne reinsteckt. Da kann man ja auch irgendwie ein bisschen was tunen. Ist das richtig?
Ja, wir sehen ja zum Beispiel bei den Widerstandstuning.
Kein Tuning-Widerstand, sondern Widerstandstuning.
Genau, das ist ja die Frage, wie rum du die Substantive setzt. Ja. Tatsächlich, man sieht es ja bei den Profis ganz oft oder auch bei der Tour de France. In diesem Jahr ist es mir aufgefallen, dass es bei jedem Starter dann eingeblendet wurde, welche Übersetzung derjenige fährt. Und da sieht man ja ganz oft bei den Kettenblättern vorne dann irgendwie eine 58 oder ich sag mal mindestens mal eine 56 stehen. Das ist natürlich zum einen, weil die Profis verdammt schnell sind und einfach größere Gänge brauchen. Aber die fahren tatsächlich auch mit Absicht ein bisschen zu große Kettenblätter, die sie eigentlich gar nicht bräuchten. Der Hintergrund ist aber, man versucht dann hinten das Elferritzel zu vermeiden, weil die Kette ja dann quasi ganz eng hinten um die Kassette läuft, sondern die fahren dann eher das 13er, 14er Ritzel, also ein bisschen mehr mittig auf der Kassette, einfach um da den Wirkungsgrad ein bisschen zu erhöhen. Also ja, weiß ich jetzt nicht, ob ich das jetzt auf meiner Feierabendrunde brauche, aber so ein Profi, der natürlich dann bei der Tour de France um jede Sekunde feilscht, kann das schon was bringen.
Ja, aber ich glaube, ein Aspekt kann auch da durchaus für Hobbyfahrer interessant sein, nämlich brauche ich unbedingt immer das Riesenkettenblatt oder geht halt auch irgendwas, also kann ich eine Übersetzung so wählen, dass ich schon eher in der Mitte hinten fahre? Oder ist es auch, gerade wenn wir sagen, was wir vorher noch gesagt haben, die hohe Kadenz ist auch sinnvoll, kann ich, also zum Beispiel, ich fahre jetzt immer schon seit Ewigkeiten einfach eine Kompaktkurbel, weil ich merke, ich brauche halt diese ganz Riesengänge, die brauche ich dann eh nicht, und dann fahre ich eh auch immer eher in der Mitte.
Also vielleicht kann man da, um den Widerstand oder um da eine bessere Kettenlinie dann am Ende zu haben, also quasi nicht so eine enge Umschlängung, wäre es dann nicht so sehr, nicht unbedingt vielleicht das größere Kettenblatt vorne, sondern vielleicht sich eher eine höhere Frequenz anzutrainieren, dass ich quasi einen kleineren, in Anführungszeichen, einen kleineren Gang fahren kann, aber dadurch die Kette auf der Kassette mehr in der Mitte läuft, ich den besseren Wirkungsgrad habe. Also da reden wir aber wirklich über, also da geht es jetzt in die, ich will nicht sagen in die Promille-Bereiche, aber das sind schon wirklich die besonderen Feinheiten, was vielleicht beim Widerstand auch ein bisschen ja näher am Hobbyfahrer ist einfach mit einer ordentlich geschmierten Kette zu fahren. Also das muss nicht, es gibt ja auch solche vorgewachsten Ketten, wo Wachs schon drauf ist, wo die halten dann in Anführungszeichen 300 Kilometer und dann ist das Wachs weg. Die kann man teilweise auch nachschmieren. Also es gibt solche Race Day Chains, heißen die wirklich dann für so einen Einmalgebrauch sind. Aber es gibt auch welche mit dann zusätzlich dem schon etwas nicht ganz billigen Wachs, die man dann auch nachwachsen kann. Oder man muss die halt die Kette abnehmen und reinigen und dann nochmal in ein heißes Wachsbad legen. Das ist alles sehr aufwendig. Aber manchmal reicht es auch schon einfach, die Kette sauber zu machen. Und,
aber hey, zwei Stunden Arbeit, um eine Sekunde schneller zu sein, das klingt für mich plausibel.
Da kann man doch auch Geld aufs Problem werfen. Nee, aber also das ist ja so, die Kettenschmierung hat er auch auf diesen Widerstand, der da beim Treten quasi, oder wo die Tretenergie verloren geht, hat es auch einen großen Einfluss. Und ja, da gibt es dann auch verschiedene Hersteller, die relativ teure Kettenschmierung auch herstellen, die noch besser laufen soll. Muss man alles, glaube ich, mit ein bisschen Vorsicht genießen. Also wer schon mal das Glück haben, in so eine wirklich ordentlich frisch, super geschmierte Kette, saubere Kette zu fahren und merkt, wie leicht es läuft, das ist auch schon eine Freude. Also da hat man schon das Gefühl, dass das schnurrt dann besser und am besten noch gut eingestellt.
Wir sind ja beim Tuning, das heißt, wir wollen Geld ausgeben, dass irgendein Zeug uns schneller macht. Was gibt es da beim Widerstandstuning? Genau. Was kann man da noch sich...
Ah, absoluter Bling-Bling sind natürlich die riesengroßen Schaltröhrchen. Also von zum Beispiel Ceramic Speed ist, glaube ich, ein Name, der da relativ groß ist. Also die Schaltkäfige dann mit, wo die Schaltröhrchen dann größer sind als das kleinste Ritzel. Ja. Die am besten noch mit Keramik lagern. Dann halt quasi, wenn man die einmal, das ist wie so ein Fidget Spinner, was die Kids immer hatten. Da kannst du dran drehen, bis der Arzt kommt und es hört nicht auf.
Ja. Ich weiß, aber die Kosten soll aber auch nur ganz, auch. Also ich glaube, 2-3 Watt soll das bringen.
Ja, aber 2-3 Watt.
Hallo? Für eine 1000 Euro.
Ja, ich kenne ja, die Marktpreise nicht, aber das soll wohl ziemlich, ziemlich ins Geld gehen.
Ja, generell auch, also was diese Keramiklager angeht, die sind ja auch, also die laufen schon deutlich besser als irgendwelche, die Standardlager, die man, vor allem die vorgefetteten Standardlager, das Fett, was da drin ist, ist, damit es eben das Wasser und den Dreck draus hält, ist es eher zäh. Das wird leichtgängiger mit Gebrauch. Also am Anfang ist es wirklich noch sehr zäh und das läuft dann auch irgendwann besser. Das läuft aber wahrscheinlich nie so gut wie so ein Keramiklager mit so einem sehr leichtläufigen, sehr flüchtigen Schmierstoff, der dann halt auch irgendwann weg ist. Aber da muss man auch sagen, ja, habe ich einen Mechaniker, der mir mal schnell die Lager tauscht, wenn es dann nicht mehr so gut läuft, oder nehme ich dann doch vielleicht lieber das Standardlager und habe dafür ein bisschen weniger Wartungsaufwand.
Ja. Ich würde sagen,
Sag du.
Ich würde gerne auch auf das Thema ovale Kettenblätter kommen, weil das ist ja auch so eine Geschichte, wo man also ich kenne jetzt da auch die Preise nicht aus dem Kopf, aber das ist ja wahrscheinlich auch ein bisschen teurer als eine Standardkurbel, würde ich jetzt mal behaupten.
Ja, auf jeden Fall.
Und da gibt es ja auch die einen, die sagen, ja, das bringt was. Andere sagen, also ich meine, Toni Martin hat auch mal das wohl mal probiert oder auch Fabian Cancellara. Die haben das mal probiert, als es damals so aufkam beim Team Sky und haben gesagt, bei denen hat das wohl gar keinen messbaren Einfluss gemacht. Frage ich mich immer, ob das
hat drauf geschwört und hat auch mal
hin und wieder gewonnen. Mal was gewonnen.
Ja. Hin und wieder was gewonnen, ja.
Aber das ist ja ein Thema, was wir vielleicht ganz am Ende nochmal, oder was wir jetzt beim nächsten Thema, dem optischen Tuning, auch besprechen können. Was bringt wirklich spürbar was und wo ist dieses Tuning vor allen Dingen für den Kopf?
Unterschätzt nicht den Kopf. Also ich meine, wenn du glaubst, du bist schnell, das hat ja auch eine Wirkung.
Das ist, finde ich, mein Gefühl immer, wenn ich auf dem Triathlonrad sitze. Da bin ich eigentlich nicht schneller, aber ich fühle mich schneller, weil ich da so eine starke Sattelüberhebung habe. Ich habe diese Aero-Position, die Laufräder sind einigermaßen hoch und da sind übrigens auch ovale Kettenblätter drauf, von denen ich nicht weiß, ob sie was bringen oder nicht.
Der
sie
Herr schaden fährt in meinen Augen zumindest.
Aha.
Sie schaden in meinen Augen zumindest nichts, würde ich jetzt mal sagen. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich irgendwie da unrunder trete. Ich merke so, es ist eine leichte Umgewöhnung, wenn ich da wieder draufsteige vom normalen Rad, aber nicht so, dass ich sage so, wie komisch ist das denn? Und die Exzentrität, also die, ja, wie sagt man das, die Ovalität, naja, der Grad, also es ist nicht so besonders oval, es ist noch einigermaßen rund.
Liebe,
nicht
liebe so eckig Physiker, wie bei Flug.
Ich sag doch Fachjargon, ist nichts für mich.
Da sind wir ja dann schon in dem Thema, was macht der Kopf und auch bei diesem Thema optisches Tuning. Und
auch das Auge fährt
ja auch mit. Und optisches Tuning, würde ich sagen, ist meine Paradedisziplin, weil das andere schon nicht funktioniert.
Jetzt kommst du.
Da muss es wenigstens gut aussehen. Und da sind wir wieder, da schließt sich vielleicht ein bisschen der Kreis bei den Hochprofilfelgen, weil ich finde einfach von der Optik her, Ja, also gerade in so ein Rennrad, da gehören hohe Felgen rein, muss ich ehrlich sagen.
Ich weiß nicht, ob das auch so ein bisschen jetzt in den letzten Jahren dadurch kam, dass es in dem Aero-Segment relativ, oder dass da mehr passiert ist und dass es jetzt irgendwie seit irgendwie 3, 4, 5 Jahren halt einfach viele Aero-Räder gibt. Die waren am Anfang vielleicht noch ein bisschen selten, aber mittlerweile, ich finde auch so eine 15, 20 Millimeter Felge, ich finde, das sieht aus wie, ja, wie jemand, der auf dünnen Beinchen steht, wie ein Storch so ein bisschen. Nicht besonders, nicht hässlich, aber auch nicht gerade.
Vielleicht muss man wieder ein bisschen einschränken, weil ich finde, es muss in sich stimmig sein. Wenn ich ein sehr filigran wirkendes Rennrad habe, dann können natürlich auch niedrige Felgen da sehr stimmig reinpassen.
Funktionieren, ja.
Also in meinem Fall, ich habe auch so ein bisschen so kantige Rahmenrohre und auch ein bisschen, also großes Volumen an den Rahmenrohren. Und ich hatte jetzt tatsächlich mal ein paar niedrige Laufräder da drin und ich finde, das sieht halt immer so spielrig aus. Da ist, ja, ist zu wenig.
Sagen wir so, ein filigraner Rahmen, finde ich, selbst so ein Stahlrahmen, der kann auch mit Hochprofillaufrädern funktionieren. Umgekehrt, aber ein wuchtiger Rahmen wird nicht mit niedrigen Felgen funktionieren.
So kann man sagen, ja, das stimmt.
Also die Aero-Felge ist quasi wie das kleine Schwarze, das passt einfach zu allem, würde ich sagen.
Vielleicht muss man da aber nochmal dazu sagen, wir haben es ja eben angedeutet, man muss sich immer fragen, ob einem der Nachteil, den sowas mit sich bringen kann, nämlich eben die Instabilität am Vorderrad, wenn da jetzt halt der Wind reinfliegt,
der Preis, das
Gewicht, ob das einem quasi die Optik wert ist. Aber ich finde, wer schön sein will, muss leiden und insofern würde ich sagen, muss man immer
in Kauf nehmen. Der Geldbeutel muss leiden.
Also ihr wisst doch, look pro, go slow. Ja. Also ja, und wenn es der Seitenwind ist, der dich quasi dazu zwingt, dass du die ganze Zeit nur in die Bremse greifst.
Ja, das ist eine wichtige Maxime. Aber das Gute ist, so ein optisches Tuning, das kann viel Geld kosten, muss es aber nicht. Also man kann ja mal klein anfangen und zum Beispiel schauen, dass irgendwie ja Sattel und Lenkerband irgendwie farblich zusammenpassen. Das würde für mich auch schon unter optisches Tuning fallen. Also dass ich vielleicht nicht das schwarze Lenkerband nehme, was zu allem passt, sondern dass ich da einen optischen Akzent setze. Das kann ich ja auch machen, wenn ich ein eher schlichtes Rad habe mit mehr Schwarz. Aber dann kann ich ja gucken, gibt es vielleicht einen Sattel und ein Lenkerband, also ein Sattel, der mir eh passt, irgendwie mit farblichen Akzenten und ein Lenkerband, was dazu passt. Oder meinetwegen Flaschenhalter oder Trinkflaschen und Lenkerband, die farblich zusammenpassen, weil der Sattel, den kann ich leider nicht nur nach der Farbe auswählen, der muss ja auch noch zu meinem Hintern passen.
Ja, aber da gibt es ja auch manche Modelle, die es in mehreren Farben gibt. Und wenn das jetzt zufällig einer ist, der zum eigenen Hinterteil passt, dann kann man ja schon zum Beispiel, also ich finde, das war ja eine Zeit lang, gab es halt immer diese schwarzen Rahmen. Schwarzer Rahmen und sonst gar nichts. Und ich finde, allein wenn du einen schwarzen Rahmen nimmst und du machst ein gelbes Lenkerband und einen gelben Sattel oder ein rotes Lenkerband und einen roten Sattel, das finde ich macht unglaublich viel aus. Und ja, ist halt einfach schick. Und ich finde ja persönlich, die Steigerung ist noch, wenn man dann auch die Flanke vom Reifen in der Farbe nimmt. Also wenn man dann noch irgendeinen Reifen hat, der mit der gelben Seitenwand kommt oder mit der roten Seitenwand dann eben passend. Das ist schon dann die hohe Schule.
Gibt es aber auch nicht mehr so wie früher. Also ich weiß noch, ich hatte früher ein Fahrrad mit gelb-rotem Farbverlauf und da hatte ich vorne einen gelben Vorderreifen und einen roten Hinterreifen und das war Bombe, war das. Aber man weiß, also mittlerweile ist halt die Erkenntnis, die farbigen Gummimischungen, die haben halt einfach nicht ganz so getaugt, erstens. Und ja, du hast mittlerweile ja oft nur noch die Wahl zwischen schwarzer Reifen oder eben mit der beigen Seitenwand.
Ja, aber zum Beispiel
Pirelli hat farbige Logos.
Ja, immerhin farbige Logos. Das ist dann die etwas abgespeckte Variante, aber zum Beispiel diese Cotton Reifen, die halt die handgewebte Seitenwand quasi aus Cotton und dann wird der Streifen aufgeklebt, wie es zum Beispiel Specialized oder Fredestein oder so machen. Da, und ich glaube, Vittoria glaube ich auch, da kann man natürlich schon, das ist ja fast gelb quasi und da kann man einem schwarzen Rahmen schon
ein bisschen auch mal
Farbe
aufwerten,
verleihen.
Ja. Aber an der Stelle vielleicht noch, wenn es ums optische Tuning des Rades geht, eine noch viel günstigere Alternative. Leute, putzt eure Räder. Rad sieht auch immer scheiße aus. Aber und gerade so Antrieb, wenn die Kette schon so schwarz, modderig, verklumpt ist, dann kann sich so ein... Das wirkt sich dann oder übrigens auch auf das Widerstandstuning aus.
Das stimmt.
Also zwei Tunings mit einer Klappe.
Oder was ich früher immer hatte, als ich noch mit Felgenbremse unterwegs war, wenn so quasi dieser Bremsstaub von Regen so auf die Sitzstreben runterläuft und da wirklich so graue Schlieren dann da draufstehen. Also das war auch immer bei mir.
Und das ist ja auch alles Gewicht.
Das stimmt.
Was ich noch als optisches Tuning empfehle, ist einfach, dass man auch quasi auf sich selber nochmal achtet. Also die Klamotten, die man trägt, da kann man auch sehr viel machen. Ich persönlich bin ja Fan davon, wenn man irgendwie von Kopf bis Fuß die Sachen abstimmt. Was ich sehr, sehr geil finde, ist, wenn zum Beispiel Socken und Helm zueinander passen. Wenn Brille und Helm zueinander passen, ist das natürlich auch. Brille, Helm und Socken wäre ja schon die Steigerung schlechthin. Und die ganz hohe Schule ist natürlich auch, wenn irgendwie Trikot und Hose da optisch auch noch zu passen. Und wenn man dann sogar noch zum Fahrrad passt in seiner Erscheinung, dann ist es natürlich ganz, ganz grandios.
Ich muss aber an der Stelle vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, großes Lob an dich, weil jedes Mal, wenn ich bislang mit dir Rad gefahren bin, hast du dich an diese Regel auch wirklich gehalten. Also bei dir passen wirklich Socken und Helm immer akkurat zueinander. Also ich kann das bezeugen, Moritz nimmt in dem Fall das
optische Tuning sehr ernst. Aber
ich muss auch kompensieren, dass ich davor jahrelang einfach gefahren bin wie Hund, dass ich einfach die Sachen aus keine Ahnung, oder manchmal, wenn du in einem Team fährst, ist natürlich auch die Gefahr, dass du irgendwelche Sachen fahren musst, die unter Umständen auch gar nicht so taugen, und von daher muss ich zugeben, bin ich ein bisschen eitel, ist das optische Tuning auch mein persönlicher Favorit.
Ja, die schlimmsten Vereinstrikots, das wäre auch mal eine interessante Folge, vielleicht nicht unbedingt so geeignet für das Medium Podcast, wenn wir dann quasi beschreiben können, ach ja, und hier geht so ein pinker Streifen drüber und es ist mit gelber Schrift ganz furchtbar.
Aber ich kann es mir vorstellen.
Aber ja, es gibt sehr, sehr schicke Vereinsklamotten, und wenn man so einer Gruppe begegnet, wo alle zueinander passen, ich finde, das könnte man noch so als Stufe 4, also Socken, Helm, Brille, Trikot und dann pass zum Fahrrad, und wir passen auch noch alle untereinander zusammen. Aber dann, dann fährst du wahrscheinlich, wenn das alles zutrifft, fährst du für ein Profiteam wahrscheinlich.
Was ich halt schade finde, das ist tatsächlich, wenn, es gibt ja viele Vereine, die wirklich schöne Trikots haben, aber in der Natur der Sache ist ja, dass dann meistens nur die Bekleidung dazugehört und dass zum Beispiel Helm oder irgendwie Socken oder sowas nicht. Und das finde ich, das stört dann manchmal so ein bisschen in den Gesamteindruck. Da kommt so eine Gruppe, die sehen alle tipptopp aus, passen alle perfekt zusammen, aber dann hat der eine den pinken Helm, der andere den gelben, einer hat einen schwarz-weiß karierten, und dann sieht es irgendwie
schwierig. Aber deswegen tendiere ich auch immer so zu Schuhen, Socken und Helm in relativ neutralen Farben. Also vorzugsweise in meinem Fall weiß, weil das kannst du halt einfach zu allem anziehen. So, ob du jetzt ein rotes Trikot oder ein blaues oder ein Neon, Pink, Grün, Gelb, Kotzefarben, gestreiftes hast.
Ja. Weiße Schuhe sind bei mir nur die ersten 100 Kilometer vorzeigbar danach. Kannst du das vergessen? Deswegen für mich nur noch schwarz.
Aber da sind wir ja wieder beim Putztuning.
Ja, genau. Ja. Putztuning, was für Optik und für Gewicht und wahrscheinlich auch für Widerstand hilft. Also, das ist der allererste Tuning-Schritt. Rad sauber machen. Dann, falls ihr selber noch irgendwie Tuning-Tipps habt, dann könntet ihr uns gerne, die wir jetzt noch nicht genannt haben, dann könntet ihr uns gerne schicken an podcast@roadbike.de. Auch wenn ihr jetzt sonstige Anmerkungen habt zum Podcast, Lob oder Kritik oder vielleicht eine Themenidee, über was wir mal reden sollen. Ihr könnt uns auch auf Instagram folgen oder uns dort kontaktieren. Da sind wir auf Instagram, auf Facebook, auf Twitter als Roadbike Magazin. Ja.
Ich hätte vielleicht noch für die Leser den Aufruf, was denkt ihr denn? Also sind zum Beispiel beim Rennrad, wir haben ja vorhin eingangs über Sportauspuff und so gesprochen, sind Unterboden-Neons okay, und welche Farbe dürfen die haben? Wie viel dB darf die Bassanlage maximal haben? Also wenn ihr da irgendwie Ideen und Vorschläge habt oder was für Tuning, für unfassbar dämliches Tuning man sich so ans Rennrad machen könnte, dann schreibt es uns doch einfach mal.
Genau.
Wäre sehr lustig.
Und vergesst nicht, das auch mal ins Heft reinzuschauen, denn mag man gar nicht glauben, uns gibt es auch als gedrucktes Heft. Das liegt am gut sortierten Kiosk aus. Oder ihr könnt auf roadbike.de/heft gehen. Da könnt ihr das Heft auch online einfach bestellen oder idealerweise einfach ein Abo abschließen, weil dann kommt das Heft immer zu euch nach Hause. Es ist am wenigsten Aufwand. Lasst es euch gesagt sein. Wir bedanken uns erstmal fürs Zuhören und verabschieden uns. Ich bin der Sebastian.
Ich bin der Erik.
Und ich bin der Moritz. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Tschüss.
Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.